Ich glaube fest daran, dass die Literatur, ohne auf Unterhaltung zu verzichten, bis an den Hals in das Leben auf der Straße, in die werdende Geschichte eintauchen muss, wie sie es in ihren besten Zeiten getan hat. Denn auf diese Weise kann der Schriftsteller seinen Zeitgenossen einen Dienst erweisen und seinen Beruf vor der Flüchtigkeit retten, der zuweilen anheimzufallen scheint.
Mario Vargas Llosa glaubt an die aufklärerische Kraft der Literatur. Als er Mitte der 50er Jahre zu schreiben begann, war es üblich, Literatur mit dem Engagement für eine Sache zu verknüpfen. Literatur sollte Anstöße geben und nicht nur zur Unterhaltung dienen. Dieser Idee ist Mario Vargas Llosa immer treu geblieben. Schreiben bedeutet für ihn Verantwortung, die mit einem moralischen Anliegen und gesellschaftlicher Wirkung verbunden ist.
Con esta idea de la literatura nació mi vocación.
Mit dieser Auffassung von Literatur entstand meine Berufung. Sie hat bis heute alles geprägt, was ich geschrieben habe. Und aus eben diesem Grund macht sie aus mir, wie ich fürchte, in diesen Zeiten virtueller Wirklichkeit einen Dinosaurier mit Hose und Krawatte, umstellt von Computern. Heutzutage werden viele Bücher geschrieben und publiziert, aber niemand in meiner Umgebung oder fast niemand, um die armen Dinosaurier nicht zu diskriminieren, glaubt noch, dass die Literatur zu besonders viel Nütze ist. Um zu überleben, ist die Literatur Leid geworden. Ein Begriff, der mit leicht falsch übersetzt wäre, denn er bedeutet in Wirklichkeit unverantwortlich und oft stumpfsinnig.
So hat er es formuliert, als ihm 1996 in Frankfurt der Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht wurde. Die Kraft des Wortes in Zeiten der Bedrängnis beschrieb er damals am Beispiel Walter Benjamins, der im französischen Exil die Gedichte Baudelaires studierte.
Das Bild Walter Benjamins, wie er sich über Baudelaire neigt, während sich um seine Person der Belagerungsring zusammenzog, der ihn am Ende vernichten sollte, ist so bewegend wie das des Philosophen Karl Popper, der in den gleichen Jahren in seinem Exil am anderen Ende der Welt in Neuseeland Altgriechisch zu lernen und Platon zu studieren begann als seinen persönlichen Beitrag zum Kampf gegen den Totalitarismus. Benjamin und Popper, der Marxist und der Liberale, sind zwei Beispiele dafür, wie man durch Schreiben unter widrigen Bedingungen bestehen, handeln und die Geschichte beeinflussen kann. Beispiele für den engagierten Schriftsteller, die ich anführe, als Ausdruck dafür, dass die Dinosaurier sich zu helfen wissen, um zu überleben und nützlich zu sein in schwierigen Zeiten.
Nichts schütze die Menschen besser vor geistiger Barbarei, religiösem oder politischem Sektierertum, sagt Vargas Llosa, als die Wahrheit, die in großer Literatur unweigerlich aufscheint, dass ethnische und kulturelle Unterschiede den Reichtum menschlicher Kultur ausmachen. So wie er die Kraft der Ideen rühmt, die nationale Grenzen überschreiten, so hält er auch grenzüberschreitende Waren- und Kapitalströme für etwas Gutes. Vargas Llosa ist ein Verfechter der Globalisierung. Er glaubt, dass ein Land wie Peru nur dann eine Chance auf wirtschaftliche und politische Entwicklung hat, wenn es sich nicht abschottet, sondern den Weltmärkten öffnet. Abschottung geht für ihn einher mit Diktatur, Öffnung mit Demokratie. Dabei scheut er auch nicht davor zurück, eine ausländische Intervention für gut zu heißen, wenn es um die Beseitigung einer Diktatur geht. Im Fall der US-amerikanischen Intervention im Irak hat ihm das viel Unverständnis eingetragen. Auch unter den Anhängern Fidel Castros hat er sich durch sein Engagement gegen Unterdrückung und staatliche Willkür viele Feinde gemacht. Die Sympathie, die viele westliche Intellektuelle für Fidel Castro hegen, hält er für eine romantische Verwirrung, die in Lateinamerika Methoden, Ideen und Systeme rechtfertigt, die sie für ihre eigenen Länder entschieden ablehnen würde. Ohne Freiheit erstickt die Literatur, sagt Mario Vargas Llosa.
Es ist ein durchaus lehrreiches Paradox. Während sich die Literatur in den als besonders kultiviert geltenden Ländern, die zugleich die freiesten und demokratischsten sind, in einen bedeutungslosen Zeitvertreib verwandelt, wird die Literatur in Ländern, in denen die Freiheit eingeschränkt ist und gegen die Menschenrechte verstoßen wird, als gefährlich und subversiv betrachtet und als Keimzelle für Unzufriedenheit und Rebellion.
Einmal in seinem Leben hat er den Schreibtisch verlassen, ist in die Politik gegangen und dort gescheitert. Das war im Jahr 1990, als er bei den Präsidentschaftswahlen in Peru für die liberal-konservative Demokratische Front kandidierte. Sein Gegner, Alberto Fujimori, gewann die Wahlen und wurde Jahre später nach einer Reihe von Korruptionsskandalen aus dem Amt gedrängt. Vargas Llosa kehrte zur Literatur zurück. Zu einer Literatur, die den bestehenden Verhältnissen nicht passiv gegenübersteht. Er glaubt an die zivile Verantwortung des Schriftstellers, der teilnehmen soll an der Debatte über die Probleme seiner Epoche. Das wird nicht nur in seinen Romanen, sondern auch in seinen journalistischen Arbeiten deutlich. Vargas Llosa ist die Verkörperung des Weltbürgers. Tatsächlich lebt er abwechselnd an 4 verschiedenen Orten, in Lima, Madrid, Paris und London. Für Michi Straußfeld, die beim Surkamp Verlag sein Werk betreut, ist es also nicht immer leicht, ihn zu finden. Aber in Zeiten von E-Mail auch wiederum kein Problem, meint sie.
Also er bezeichnet sich als Kosmopolit, als Weltbürger und sagt, wenn man sich als solchen bezeichnet und empfindet, dann geht es eben nicht, dass man nur an einem Platz ist. Und diese 4 Wohnsitze haben sich irgendwie ergeben im Laufe seines Lebens. Lima ist ganz klar. Das bleibt auch immer ein Wohnsitz, aber er hält es auch nicht die ganze Zeit in Lima aus, unter anderem, weil er sagt, ich komme dort nicht zum Schreiben. Ich habe so viele Verpflichtungen, so viele Freunde, so viele Menschen, die irgendetwas möchten, das geht nicht mehr. Sein Ideal wäre 3 Monate in jeder der 4 Städte. England liebt er, dort hat er eben jahrelang gewohnt, er hatte Lehraufträge und weil er immer in der British Library geschrieben hat. Dann kam eben zwischenzeitlich mal eine Episode mit Spanien. Früher war es mal Barcelona, jetzt seit einigen Jahren ist es Madrid. Und Paris ist hinzugekommen, weil er natürlich auch in Paris damals ganz am Anfang seiner Karriere, als er noch am Rundfunk gearbeitet hat, viele Jahre in Paris war. So bleibt eine Zuneigung zu Paris und das ergibt nun die 4 Städte.
Das heißt nicht, dass Vargas Llosa zwischenzeitlich nicht doch noch an ganz anderen Orten der Welt zu finden wäre. Dazu gehörte zeitweise auch Berlin.
Er liebt Berlin. Also wann immer es eine Einladung nach Berlin gibt, dann wird der Kalender, der meist sehr voll ist, doch sehr genau studiert, ob es sich nicht doch noch irgendwie arrangieren ließe, die Einladung nach Berlin anzunehmen. Und er hat ja mehrfach in seinen journalistischen Arbeiten, die alle 14 Tage in El País erscheinen, über Berlin geschrieben. Einmal war es der Potsdamer Platz, jetzt beim letzten Mal hat er über Kabarett geschrieben, was er hier gesehen hat und über die Kunstszene. Also Berlin liegt ihm am Herzen. Und wenn es nicht so kompliziert wäre, würde ich sagen, er könnte sich glatt noch eine 5. Wohnung vorstellen und die wäre dann vielleicht in Berlin.
Sein Leben in den Metropolen kommt nicht von ungefähr. Es gibt Schriftsteller, die auf dem Land leben müssen, umgeben von Natur, sagt Vargas Llosa. Ich brauche Asphalt, Gebäude, Buchhandlungen, Kinos. Dennoch hat er ein Buch über einen Künstler geschrieben, der der Zivilisation entfliehen muss, um sich zu verwirklichen. Der Roman »Das Paradies ist anderswo« hat als Hauptfigur den Maler Paul Gauguin und die Sozialistin und Feministin Flora Tristan. Historische Gestalten also mit ganz realen Lebensgeschichten. Paul Gauguin suchte das Glück auf Tahiti in der archaischen Welt der Maoris. Das Paradies fand er dort nicht, aber die Malerei. Seine Großmutter Flora Tristan war die illegitime Tochter eines reichen Peruaners, der als Diplomat nach Frankreich gekommen war. 2 exemplarische Lebensläufe, die eng mit den Utopien des 19. Jahrhunderts verwoben sind. Mit Malerei setzt sich Mario Vargas Llosa in seinen Romanen immer wieder auseinander. In »Die geheimen Aufzeichnungen des Don Rigoberto« sind es die erotischen Bilder Egon Schieles, die der junge Fonchito seiner angebeteten Lucrezia beschreibt. Er zeigt ihr die skandalösen Bilder und verführt sie dazu, zusammen mit dem Hausmädchen Schieles Bilder nachzustellen. Über den kolumbianischen Maler Fernando Botero und über den Berliner Georges Cros hat er Essays geschrieben. Dass die Malerei eine Quelle der Inspiration für Mario Vargas Llosa ist, weiß auch Michi Straußfeld zu berichten.
Mario Vargas Llosa geht in jede Ausstellung, die man sich nur vorstellen kann, ob das London, Paris oder wo auch immer ist, New York. Und wie überhaupt die Malerei in vielen seiner Romanen eine wichtige Rolle spielt, und Gross oder Schiele sind eben ganz besonders wichtig für ihn gewesen.
Mario Vargas Llosa bezeichnet sich selbst als realistischen Autor. Bei allen Freiheiten, die sich ein Autor nehmen muss, habe er sich doch immer auf geschichtliche Fakten gestützt. In seinem Roman »Das Fest des Ziegenbocks« schildert Vargas Llosa die selbstherrliche Tyrannei des Diktators Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik. El Chivo, der Ziegenbock, bedeutet so etwas wie der Hurenbock und war die im Volk verbreitete Metapher für Trujillo, der sich neben seiner uneingeschränkten politischen Herrschaft auch das Recht über die Mädchen und jungen Frauen seines Landes herausnahm. Vargas Llosa hat für diesen Roman in den Archiven Santo Domingos ausgiebige Studien betrieben und Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Auch während eines Aufenthalts in Berlin hat er zu diesem Roman recherchiert.
In der Zeit ist er jeden Tag mehrere Stunden zum Arbeiten in die Iberoamerikanische Bibliothek gegangen, hatte dort seinen Stammplatz und hat sich alle Bücher kommen lassen. Also er ist ein sehr akribischer Rechercheur. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass er ja angefangen hat als Journalist. Also ihm das Handwerkliche, dass die Fakten stimmen und zwar möglichst präzise, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Aber auch, weil ihn Bibliotheken, wie er sagt, inspirieren, weil er sich dort wohlfühlt, weil die Stille ihm gefällt, da gibt es kein Telefon, nichts kann ihn von der Arbeit und von der Konzentration abhalten. Und so arbeitet er eigentlich in jeder Stadt, in der er ist, in der jeweiligen Bibliothek.
Als die Iberoamerikanische Bibliothek 2005 ihren 75. Geburtstag feierte, hielt Mario Vargas Llosa die Festrede mit einem Lob auf die Bibliotheken. Sie verkörpern für ihn ein Universum, in dem die Zeit nicht vergeht, so wie sie außerhalb vergeht. Der Benutzer kann aus der Welt, in der er lebt, heraustreten und sich auf eine Reise zu neuen Ufern begeben, eine Reise, die ihn zu anderen Welten führt, fremde Menschen, andere Sitten und Gebräuche kennenlernen lässt und damit die wunderbare Vielfalt der Welt, in der wir leben. Michi Straußfeld, die im Surkamp Verlag die iberoamerikanische Literatur betreut, hat Vargas Llosas Werk dort durch die Jahre begleitet. Gebeten um eine Empfehlung für Leser, die seine Bücher noch nicht kennen, hat sie eine ganze Reihe von Vorschlägen.
Für die Leser, die sich sehr politisch interessiert zeigen, würde ich sagen, Fest des Ziegenbocks ist eine nahezu paradigmatisch oder eine vorbildliche Aufarbeitung der Diktatur von Trujillo in Form eines Romans. Dann ein Buch, was etwas leichtfüßiger daherkommt, was sehr geliebt wird, ist Unverändert, Tante Julia und der Kunstschreiber. Das ist sehr autobiografisch, das ist sehr witzig. Und dennoch erfährt man sehr viel über das Leben damals in Lima und über seine ersten Tätigkeiten und wie er versucht hat, einen Weg zu finden. Das ist ein, wie gesagt, sehr amüsant zu lesendes und besonders beliebtes Buch. Ich liebe sehr Das grüne Haus. Das ist für mich eines der schönsten Romane von Mario Vargas Llosa. Eine Auseinandersetzung in Peru mit Stadt und Wüste und Anden und Urwald. Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass Peru also wirklich drei deutlich voneinander abgegrenzte Kulturen und Landschaften hat. Und in diesem Roman kommt das alles sehr schön zum Tragen. Und ich finde ihn ganz wunderbar. Das Gespräch in der Kathedrale hat insofern eine besondere Bedeutung, weil ein Satz daraus legendär berühmt geworden ist. Desde cuando se jodió el Perú? Wann ist also Peru vor die Hunde gegangen? Und das ist die Aufarbeitung der Diktatur von Odría gewesen. Aber es ist darüber hinaus einfach von der Romantechnik her bewundernswert. Also wie er dort es schafft, bis zu 15 verschiedene Dialoge miteinander zu verschränken. Ich muss sagen, das ist die hohe Kunst des Romans. Das macht ihm so schnell keiner nach. Auch aus diesem Grund ist dieser Roman ganz besonders empfehlenswert. Aber ich glaube, jetzt muss ich aufhören. Ja. Tod in den Anden, die gebe ich auch noch sehr.
Mario Vargas Llosa ist ein disziplinierter Schriftsteller. Seine Verlage können sich darauf verlassen, dass alle 2-3 Jahre ein neues Werk von ihm erscheint. Dabei hat er es sich in den letzten Jahrzehnten zur Gewohnheit gemacht, nach Fertigstellung eines Romans, sozusagen zur Entspannung und Abwechslung, ein Essay zu schreiben. Nach dem Roman »Das Fest des Ziegenbocks« war das als letztes ein Essay über Victor Hugo. Steht also zu erwarten, dass jetzt wieder ein Roman folgen wird?
Der Roman ist fertig und wird gerade übersetzt und wird im Herbst erscheinen und heißt »Das böse Mädchen«. Und es hat genau mit den 4 Städten zu tun, in denen er sehr viel gelebt hat. Mehr darf ich allerdings jetzt noch nicht verraten. Aber es ist sehr spannend und auch sehr amüsant.